HR-IT Talk, der Podcast für PersonalerInnen und SAP-SpezialistenInnen. Mit Fallbeispielen, technischem Expertenwissen und viel Passion for HR. Direkt von den Fachleuten von P78, der HCM, Practice by CBS.
Der 31. Dezember 2027, ein Datum, das viele SAP-ERP-HCM-Anwenderunternehmen genau im Blick behalten müssen. Denn an diesem Tag endet die Wartung für das klassische On-Premise-basierte HCM-System. Und damit steht eine umfassende Transformation an. Was bedeutet das aber für Ihre HR-Kernthemen wie Administration, Personalabrechnung und Zeitwirtschaft? Welche Schritte sind jetzt notwendig, um zukunftsfähig zu bleiben? Genau darüber spreche ich in dieser Folge mit meinem Gast, Stefan Schüssler, Business Development Manager, Human Capital Management bei der SAP. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Servus Stefan, willkommen bei HIT Talk. Es freut mich persönlich sehr, dass wir es nach all den Jahren mal geschafft haben, uns hier in diesem Podcast zu treffen. Gefühlt kennen wir uns ja schon seit Dekaden. Für die, die dich nicht kennen, du arbeitest bei dem Softwarehersteller SAP als Business Development Manager Human Capital Management und bist daher in der HR-Community bestens bekannt. Möchtest du dich dennoch bitte unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, die ich noch nicht kennen sollten?
Ja, hallo Michael, das mache ich doch gern. Name hast du ja schon gesagt, Stefan Schüssler, seit vielen Jahren bei der SAP. Ich war auch immer im HCM-Umfeld, ganz ähnlich wie das für die ja auch war. Habe eigentlich die letzten 30 Jahre nur Personalwirtschaft gemacht. Immer auch so ein bisschen mit Kundenbezug, auch in der Entwicklung schon, zu Beginn meiner Laufbahn, unter anderem auch mal Ansprechpartner für die DSAG gewesen, dann vor Jahren mal sozusagen in die Landesgesellschaft Deutschland in den Vertrieb gewechselt und da bin ich jetzt in der Tat aktuell Business Development Manager für das Thema HCM. Das klingt immer so abstrakt, Business Development Manager, was macht man da? Man sorgt im Grunde genommen dafür, dass unsere Kunden ein bisschen verstehen, was die SAP eigentlich macht, wohin die Strategie da geht, was so Rahmenbedingungen sind, die man bedenken muss und ja, im Grunde genommen rede ich sehr oft über die Themen, die wir beide ja heute auch so ein bisschen im Podcast besprechen wollen. Und vielleicht noch, weil das ja auch immer so eine Frage ist, was hast du eigentlich mal in deinem vorherigen Leben gemacht oder wie ist das eigentlich? Hast du mal irgendwas studiert und so? Hat mir auch oft gefragt. Und da bin ich ja in der Tat so ein Quereinsteiger, wie so viele in der HR-Ecke. Ich habe ursprünglich mal was ganz anderes studiert, Germanistik, Informationswissenschaften, zum Schwerpunkt auch auf Altphilologie. Also wir können uns auch gerne über mittelalterliche Literatur mal unterhalten, aber das hatte so gar nichts mit IT zu tun. Also ich bin so ein klassischer Quereinsteiger, würde ich sagen.
Habe ich gar nicht gewusst und Tatsache muss ich auf dem Gebiet passen.
Ist bei den meisten so, Michael, das ist exotisch.
Danke für die Vorstellung, Stefan. Dann lass uns gleich zur ersten Frage übergehen. Ein wichtiger Meilenstein für alle SAP-ERP-HCM-Anwenderunternehmen rückt näher, nämlich der 31.12.2027, ein Datum, was viele aus der Branche kennen. An diesem Stichtag wird nämlich das klassische HCM-System aus der Wartung genommen werden. Im Vorgespräch hast du mir verraten, dass noch eine ganze Reihe der SAP-Kunden auf das klassische On-Premise-System als führendes Personalwirtschaftssystem setzen. Also du hattest da so eine Zahl von etwa 1500 bis 1700 genannt. Hat mich sehr überrascht, diese große Zahl. Kannst du uns vor diesem Hintergrund einen Überblick geben, bitte? Wie geht es denn nun mit den HR-Kernthemen Administration, Personalberechnung und Zeitwirtschaft weiter? Welche Optionen haben die betroffenen Unternehmen jetzt?
Ja, Michael, du hast ja schon eine Zahl genannt, so etwa, ja, irgendwas zwischen 1500, 1700 Kunden in Deutschland, vielleicht noch ein paar mehr, ganz genau wissen wir das ja nicht so richtig. Es sind noch auf dem SAP ERP HCM Stand. Das war ja auch jahrelang unser Schlachtschiff und wir bieten jetzt mit Blick auf den 31.12.2027 im Grunde genommen drei Möglichkeiten an oder eigentlich sind es vier. Die vierte würde ich vielleicht noch ganz kurz gesondert am Schluss nochmal erklären. Die Möglichkeiten sind eigentlich, dass man einmal sagt, ja, wir folgen auch als Kunde so ein bisschen der SAP-Strategie und versuchen Richtung SuccessFactors, Public Cloud zu kommen. SuccessFactors ist ja so ein bisschen unser Flaggschiff, die Lösung, wo wir wirklich Innovation betreiben. Und das ist auch für Kunden, die bislang Payroll, Zeitwirtschaft, Stammdaten machen, auch mittlerweile möglich. Wir bieten ja mit Employee Central da ein Stammdatensystem an, auch schon recht beliebt. Wir bieten eine Zeitwirtschaft, eine richtige Positiv-Zeitwirtschaft an. Und wir bieten mit der Employee Central Payroll ja auch einen Abrechnungstreiber an, der zwar auf unserem klassischen RP-Calc basiert, der aber per Point-to-Point-Integration ja stark mit Employee Central als Stammdatensystem verbunden ist. Also es gibt eine ganze Reihe an Kunden, die auch dann sagen, ja, das ist für uns eine Alternative, machen wir. Also das wäre so eine Möglichkeit. Man geht Richtung SuccessFactors Public Cloud. Die andere Möglichkeit gibt es dann in zwei Geschmackrichtungen. Das wäre, dass man sagt, man verbleibt sozusagen ein bisschen in der klassischen Welt, aber man bringt diese klassische Welt in ein S4HANA, ein S4HANA als Laufzeitumgebung auf eine HANA als Datenbank. Und das würde bedeuten, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Payroll in S4HANA überführe, würde das bedeuten, dass die Lohn- und Gehaltsabrechnung dann das Wartungsdatum, die Wartungszusage von dem S4HANA erbt. Und die ist aktuell bis mindestens 2040, also ewig lange Zeit. Da machen wir beide keinen Podcast mehr bis dahin. Also ich bin dann 75, das ist für mich dann, das ist wirklich irre weit hin. Und da hat man halt die Chance, dass man sagen kann, okay, man behält seine aktuellen Lösungen im Bereich Stammdaten, Zeitwirtschaft, Payroll noch und überführt die sozusagen in der Kontinuitätsschiene des S4HANA. Und das gibt es jetzt in zwei Geschmacksrichtungen. Es gibt das S4HANA einmal on-premise, also da betreibe ich das als Kunde selbst weiter, mache selbst die Umstellung. Oder aber die SAP bietet es auch in der sogenannten Private Cloud Edition an. Private Cloud würde bedeuten den Hyperscaler, das sind ja normalerweise die großen drei, Google, Microsoft, Amazon, bietet das in einem Rechenzentrum an, stellt bereits eine Systemumgebung auf S4HANA zur Verfügung und die ziehe ich dann sozusagen ein. Unterschied ist, das eine ist on-premise ist nochmal eine Upfront-Lizenz, die man mit der SAP macht, das andere wäre sozusagen eine jährliche Subskription, die man leistet, aber das kann man beides tun. Und das ist auch so, worauf unsere Kunden schauen und Michael, das weiß ich ja auch aus seiner Beratungspraxis, viele wählen ja auch eine Mischform, ne? Also viele
Cool.
sagen ja auch, ich nehme Employee Central als Stammdatensystem und entscheide mich dann beispielsweise für Abrechnung und Zeitwirtschaft im S4HANA, entweder in der Private Cloud oder On-Premise. Also wir sehen auch diese hybriden Formen und die schützen wir auch ganz gezielt. Was mir auch noch wichtig ist zu sagen, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das sagt die SAP ja auch immer, ich kann ja auch die Wartung theoretisch verlängern. Also ich könnte ja auch sagen, ich möchte über den 31.12. 27 hinaus noch in der alten Welt bleiben und dann bietet die SAP optional eine Wartungsverlängerung an. Dazu muss man allerdings sagen, die muss man als Kunde beantragen. Also die gibt es nicht automatisch. Wenn ich jetzt einfach nichts tue, habe ich die nicht automatisch, also ich muss die beantragen. Und da muss man mit uns sprechen, denn eigentlich ist der Standardfall, dass diese Wartungsverlängerung immer für eine gesamte Installation erfolgt. Also sprich, alles, was der Kunde in dem System hat, wird erwartungstechnisch verlängert. Was die SAP, wo wir uns schwer tun, ist zu sagen, wir verlängern jetzt nur ein Produkt wie Payroll zum Beispiel, ne? Das ist dann ein bisschen die Problematik. Aber auch da gilt, man muss mit uns fragen, mit uns sprechen und dann ja, kommen wir da zu einer Lösung. Also dies wären so im Grunde genommen die vier Dinge, die man tun kann, wobei wir natürlich immer sagen, wenn irgendwie möglich, sich mal die Cloud anschauen, SuccessFactors, ne? Ob da was drin ist.
Ja, gutes Stichwort. Was ist denn deiner Meinung nach der wichtigste Grund oder die wichtigsten Gründe für den Einsatz von SAP SuccessFactors, also der HCM-Cloud-Lösung von euch? Was spricht dafür, deiner Meinung nach?
Es spricht ja eine ganze Reihe dafür, Michael. Also wichtigster Punkt ist sicherlich, dass wir in SuccessFactors wirklich Innovation liefern. Wir haben ja ein relativ großes Solution Management und Produktmanagement Team und eine große Anzahl an Entwicklern, die daran arbeiten, also auch signifikant mehr als beispielsweise auf der S4HANA-Schiene. Und wir bieten da ja auch regelmäßig eine ganze Menge. Das sind zum einen die klassischen Updates, die man als Kunde zweimal pro Jahr bekommt. Jetzt aber auch aktuell vor allem halt viele Sachen rund um das Thema KI, die wir sogar dazwischen regelmäßig ausliefern. Also wenn immer im Bereich KI was Neues von uns kommt, bekommt ein Kunde das auch außerhalb der klassischen Release-Zyklen. Und das ist ja in der Tat eine ganze Menge. Wenn man jetzt beispielsweise letzte Woche oder vorletzte Woche war, in der Success Connect unserem Entwicklungschef Dan Beck zugehört hat, da hat er dann auch nochmal ein paar Sachen angekündigt, die wir da machen. Dazu gehören dann unter anderem Dinge wie so ein Payslip, der sich sozusagen, zu dem man Fragen stellen kann und der sich dann selbst einen Mitarbeiter erklärt. Also damit erwarten wir zum Beispiel mit solchen Dingen, dass wir einfach das Frageaufkommen, das Serviceaufkommen im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung, Nachfragen zur Abrechnung einfach minimieren. Ne? Wir haben da Dinge drin, ich kann mich als Führungskraft auf ein Gehaltsgespräch vorbereiten, indem ich einfach das System, bitte liebes System, es sagt mir doch mal, was der Michael Schäffler die letzten Jahre verdient hat, wie hoch waren seine Gehaltserhöhungen, wo liegt er in der relativen Lage und schreibt mir das bitte mal zusammen. Dann machen wir bitte noch eine zweite Liste, indem du, liebes System, hier mal aufschreibst, was der Michael denn noch alles an Benefits gekriegt hat. Firmenwagen, Kreditkarte, was auch immer. Ne? Und allein solche vielen Dinge rund um das Thema Generative AI oder Texte erzeugen oder Learning, Deep Learning, wo wir Vorschläge machen für bestimmte Dinge, die ich tun kann. Das ist ein Mehrwert, der ist einfach ungeheuer. Und da sehen wir auch in der Tat, dass wir, wenn wir das Kunden zeigen dürfen, da auch wirklich begeistern können und dass das dann auch wirklich Dinge sind, wo man sofort sieht, dass das SuccessFactors einfach ganz andere Möglichkeiten hat.
Und warum sollten Kunden nun keine Zeit mehr verlieren und umgehend mit der Transformation in Richtung SuccessFactors starten? Einen wichtigen Grund hattest du ja eben schon erläutert, das Wartungsende, also End of Lifetime von SAP ERP HCM. Ja, hatten wir darüber gesprochen. Was siehst du denn noch für Treiber abseits von dieser harten Deadline?
Also abseits von dem berühmten Datum 31.12.2027, glaube ich, dass einfach momentan auch so ein paar Dinge im Hinblick auf Demografie in den Personalabteilungen ja auch geschehen. Ich meine, ich sehe es ja mehr selbst, ich werde nächstes Jahr ja auch 60 und meine berufliche Laufbahn geht ja auch so allmählich dem Ende entgegen. Es ist einfach so, dass wir halt sehen, dass sehr viele Wissensträger beispielsweise in den Personalabteilungen und drumherum, dass die auch älter werden und dass die auch dazu tendieren, dann irgendwann mal das Unternehmen zu verlassen. Und wenn jetzt jemand geht, der viele, viele, viele Jahre gerade so im HR-Core-Bereich gearbeitet hat, der alle Veränderungen und Sachen, Abschlussbetriebsvereinbarung, gesetzliche Regelungen, was ich über Jahre lang betreut habe, wenn so jemand geht, verschwindet ja nicht nur irgendwie technisches Wissen, sondern auch diese Kombination, was hat man denn mal in irgendeinem Schema, irgendeiner Regel eingestellt und was hat der betriebliche Hintergrund dafür. Und was wir halt schon sehen, ist, dass es für viele Kunden immer schwieriger wird, dieses Wissen zu bewahren und vor allem auch irgendwie in einer Form zu haben, dass andere das übernehmen können. Und die richtige Reaktion darauf ist eigentlich zu sagen, okay, lass uns gucken, was wir machen. Lass uns jetzt so als sozusagen geeigneten Anlass den 31.12.2027 nehmen und lasst uns bitte im Vorfeld aufräumen. Lasst uns nochmal ein richtig gutes Projekt machen und einfach mal gucken, was sind denn alte Zöpfe in der Abrechnung, den Standarden in der Zeitwirtschaft, die man nicht mehr braucht. Was kann man denn wirklich abschneiden? Da muss man nicht unbedingt in eine neue Welt übernehmen. Das sauber auf saubere Füße stellen, da ein bisschen ausdünnen. So, wir sprechen immer auch im SAP-Umfeld von Clean Core, so einen Clean Core schaffen. Sauber gucken, dass man Dinge, die man nicht mehr braucht, dann auch nicht mehr weiterverwendet, wirklich aus dem System rausnimmt. Das zu machen, ist allein schon aus Gründen der Effizienz natürlich wichtig, klar, aber es ist natürlich auch unheimlich wichtig, weil eben das Wissen, ne, dieses ganze Geheim- und Altwissen, das man in der Vergangenheit da immer gehabt hat, ne, dass das natürlich mit den Menschen, die das haben, irgendwann auch mal zu Ende geht. Und da sehen wir auch, dass viele Kunden das ähnlich sehen. Und das ist auch im Markt, glaube ich, ein ganz wichtiger Treiber dafür, dass jetzt nochmal Projekte gemacht werden.
Guter Punkt. Also zu lange warten könnte bedeuten, dass dann alle gleichzeitig durch die Tür wollen.
So ist es.
Nun besteht seit Ende 2022 für SAP Ammen-Unternehmen die Option auf die SAP HCM-Nachfolgelösung, SAP HCM for S4HANA oder H4S4 zu migrieren. Du hattest das ja auch gerade schon aufgezeigt in der On-Premise und PCE Edition. Mich würde interessieren, wie passt das denn zusammen mit der Aussage, dass SAP SuccessFactors die Go-Forward-Solution der SAP ist? Warum dann an der Stelle doch nochmal eine alternative Lösung?
Naja, wir haben ja nach wie vor Kunden, für die es ganz grundsätzlich schwierig ist, in so eine Public wie SuccessFactors zu gehen. Das sind so hochregulierte Bereiche, wenn ich jetzt an beispielsweise so staatsnahe Institutionen denken, wie unser, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt, unser Geheimdienst in Pullach, ne? Die würden zum Beispiel jetzt nicht ohne weiteres in eine Public Cloud gehen. Oder hochregulierte Bereiche im Bereich Finance, Versicherung etc., die damit nach wie vor Schwierigkeiten haben. Teilen öffentliche Dienste ist nicht so einfach. Also sprich, wir haben Kunden, für die einfach der Sprung in die Cloud ein größerer, ein schwieriger ist, auch rechtlich als für andere. Dem müssen wir natürlich Rechnung tragen. Und daher gilt ja für uns immer das Prinzip, dass wir auch keinen Kunden zurücklassen. Und dann haben wir natürlich Kunden, die einfach sagen, ja, wir haben das verstanden. Auch wir sind natürlich daran interessiert, auf Strecke in die Cloud zu kommen. Aber aus wirtschaftlichen Gründen, aus projekttechnischen Gründen oder aber vielleicht auch auf Gründen, weil die SAP noch nicht alles in der Cloud so hat, wie wir es brauchen, können wir das einfach die nächsten 2 Jahre noch nicht. Wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Und dem müssen wir irgendwie Rechnung tragen, Michael. Und deswegen hat die SAP sehr weise, wie ich finde, eben auch gesagt, wir verlängern erstens mal die Möglichkeit, in der alten Welt zu bleiben bis 2027. Das war ja vor ein paar Jahren in der DSAG auch so angekündigt, dass wir das tun, haben wir auch gemacht. Und danach bieten wir eine Kontinuitätsschiene an für genau die Kunden, für die das einfach mit der Cloud noch nicht passt. Weil das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass jemand sagt, nee, also die SAP, der Druck, der da ausgeübt wird, Richtung Cloud zu gehen, der passt nicht zu uns, wir machen was anderes. Das wollen wir nicht, sondern wir haben großen Respekt davor, dass unsere Kunden uns so lange Jahre da treu geblieben sind und auch viel im ERP gemacht haben. Das wissen wir wissen auch die Aufwände zu schätzen, wir wissen, dass das nicht immer einfach ist, in die Cloud-Welt zu gehen. Und deswegen haben wir gesagt, es gibt diese Alternative. Wir sagen aber auch klar, es ist eine Kontinuitätsschiene in dem S/4HANA, die wir da anbieten. Es kommt da weniger, deutlich weniger Innovation als in der Successor-Gas-Welt. Aber es ist dann noch unter Umständen valide, das zu tun, einfach weil ich die Zeit noch brauche als Kunde.
Gut, und angenommen, ich habe mich jetzt dazu entschieden, auf H4S4 zu migrieren. Welche Rahmenbedingungen müssen denn da von den SAP-Kunden beachtet werden? Welche Punkte kennst du denn da? Ich persönlich aus unseren Beratungsprojekten, wir haben da ja inzwischen einige davon, ja, habe natürlich sehr oft mit dem Thema Vereinfachungen oder Simplifizierungsobjekten, wie ihr das auch nennt, zu tun, sprich eine Reduzierung der Funktionen unter H4S4. Das betrifft sowohl On-Premise als auch PCE. Hast du da noch weitere Beispiele für mich? Was gilt es zu beachten für entsprechende Anwenderunternehmen?
Also, da hast du eigentlich schon mal sehr Wichtiges gesagt, unsere Simplification-Items. Die sind sicherlich ein Punkt. Generell sagen wir ja oder empfehlen wir jedem Kunden, mal den S/4HANA Readiness-Check laufen zu lassen. Der sagt schon einiges. Der sagt einem unter anderem, was man wirklich im Einsatz hat und ob da Dinge dabei sind, die unter die Simplifizierung fallen. Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen geplaudert, Michael. Da sind wir ja auch so ein paar Punkte gekommen, die noch häufiger auftreten. Da so Managers Desktop oder das alte Veranstaltungsmanagement und so Sachen. Die kriegt man da ja zunächst mal gezeigt und man bekommt dann auch die Alternativen aufgezeigt. Ist ja auch wichtig. Also man bekommt gesagt, okay, was gibt es denn für Alternativen? Und wir bieten ja in dem S/4HANA immer auch eine neuere Alternative. Also Alternative zu Managers Desktop wäre dann zum Beispiel MSS einzusetzen und sowas. Also wir bieten ja auch immer was an. Das sollte man tun. Und dann sagen wir ja auch, empfehlen wir unseren Kunden ja auch immer, mit uns als Beratungspartner, also zum Beispiel mit euch zu sprechen und auch einfach mal einen guten Plan zu machen, wie ich da hinkomme, zu überlegen, was mache ich? Mache ich so Greenfield, Brownfield? Mache ich wirklich eine Neuimplementierung, dass man das klar hat und dass man dann auch ein bisschen nicht nur auf S/4HANA als Laufzeitumgebung guckt, sondern auch ein bisschen auf die HANA als Datenbank, wenn man eigene Sachen gemacht hat, eigene Reports geschrieben hat, dass da die Dinge stimmen. S/4HANA hat ein bisschen andere Sortierreihenfolge, wenn man keine eigene eingegeben hat und solche Sachen. Das sind aber, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber größtenteils ja Dinge, die man da bedenken muss, die, ich sag mal, jetzt nicht so gewaltig sind. Wir hören jetzt keine Katastrophenmeldungen bei einer Umstellung auf S/4HANA, aber wir hören halt schon, dass es auch ein bisschen schon auch Arbeit ist, aber jetzt nichts, was einen da völlig von den Socken haut.
Kann ich komplett bestätigen. Also das Thema Simplifizierungsobjekte, das treibt schon einige Kunden um. Und Tatsache hatten wir jetzt auch schon Kundensituationen, wo entsprechende Neueinführungen notwendig wurden. Eine alte Personalbeschaffung beispielsweise wurde dann durch SAP SuccessFactors Recruiting flankierend zum H4S4-Projekt abgelöst. Managers Desktop hast du angesprochen. Tatsache treffe ich den in der Praxis ganz häufig. Das Tool ist wirklich sehr verbreitet nach wie vor, ja, kaum zu glauben. Es gibt ja eigentlich doch gute, neue, modernere Lösungen webbasiert. Also das ist das eine und eben das Thema HANA Datenbank Readiness. Also wenn der Kunde noch nicht auf eine HANA Datenbank als zugrunde liegende Datenbanktechnologie umgestellt hat, hier steckt der Teufel schon im Detail und da kann es dann je nach Kundensituation schon bisschen Aufwand sein, ja, den Custom Code auch ready zu machen. Aber in Summe bin ich bei dir, das sind keine riesigen Projekte, die dann da so daraus resultieren.
Wir wollen also niemandem Angst machen, das ist das also nichts, was wirklich hochkritisch ist, aber man muss es halt tun, genau.
Ein anderes Thema ist, was in der Branche hoch und runter diskutiert wird, ist das Thema Lizenzen. Das ändert sich ja auch mit H4S4. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen und das auch vielleicht mal erläutern, was sich da genau tut?
Ja, das ist ja so ein Thema, das auch ein bisschen jetzt über die reinen HCM-Anwendungen hinausgeht. Die SAP hat ja mit dem Wechsel auf S/4HANA das Lizenzmodell generell ein bisschen geändert. Und wenn man mal aufs HCM guckt, in der Vergangenheit haben wir ja in der klassischen alten Business Suite, ERP, HCM-Welt und so, haben wir ja eigentlich zwei Arten von Lizenzierungen gekannt. Das eine ist, Man kauft eine Engine und lizenziert die für die Anzahl an Mitarbeitern, die in der Engine prozessiert wird. Das war bei uns immer der Klassiker, die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Eine Engine. In Staffeln von 500 Mitarbeitern kostet das so und so viel 1000 Euro. Upfront-Lizenz, die hat man einmal lizenziert, darauf Wartung gezahlt und das war dann sozusagen die Payroll mit abgegolten. Für andere Bereiche, zum Beispiel die Stammdaten oder die Zeitwirtschaft, gab es ja die so eine Engine nicht. Da hat man ja immer einzelne Mitarbeiter lizenziert, also ein Mitarbeiter, der einen Urlaubsantrag aufgeben durfte und sowas machen durfte und seine eigenen Daten müsse pflegen. Der hatte einen ESS-Core-User, einen Mitarbeiter, der noch mehr durfte, was im Einkauf machen, sich selbst was bestellen, Reisekosten buchen oder in der Zeitwirtschaft auf einen Projektauftrag erfassen. Der hatte dann einen höherwertigen User, Manager, der Manager, Self-Service-User. Also sprich, wir haben sehr viele Sachen dann auch über Nutzungsrechte für einzelne Mitarbeiter abgedeckt. Und diese Nutzungsrechte für die einzelnen Mitarbeiter, die gibt es jetzt unter S4HANA, aber auch in der SuccessFactors-Welt dann so nicht mehr. Sondern da sind so Themen wie Stammdaten und Zeitwirtschaft, genau wie die Lohn- und Gehaltsabrechnung, Engines geworden. Das ist nicht immer gut, nicht immer schlecht, kommt immer auf den einzelnen Kundenfall an. Und da muss man eben mit uns sprechen, dass man da eine Umrechnung hinkriegt. Also das, was ein Kunde vorher teilweise in ESS-MSS-User oder eine alte Lohn- und Gehaltsabrechnung investiert hat, können wir anrechnen, da können wir was tun. Wir müssen es nur machen. Und das ist halt genau, wenn man so ein bisschen über die Aufwände redet, die man betreiben muss, auch ein Aufwand, den man nicht vergessen darf. Man muss mit uns sprechen, dass man das ordentlich hinbekommt. Aber in aller Regel finden wir das auch mit unseren Kunden immer eine Lösung, die für beide Seiten auch passt.
Lass uns doch bitte mal zum nächsten Thema kommen. Und zwar würde ich gerne etwas näher auf die Entgeltabrechnung zu sprechen kommen. Du hast es ja auch vorhin auch schon aufgezeigt, welche Optionen da so existieren. Es ist ja allseits bekannt, dass ihr mit der SAP SuccessFactors Payroll oder auch bekannt als NextGen Payroll, das war wohl, glaube ich, der Arbeitstitel dafür, an einer gänzlich neuen Payroll-Lösung in der Cloud arbeitet. Daneben existiert die von dir erwähnte ECP, also die Employee Central Payroll, was am Ende des Tages eine klassische PY ist, die ihr dann sozusagen hostet. Ja, eine weitere Möglichkeit ist dann die Lohn- und Gehaltsabrechnung in der Cloud mit der H4S4 PCE, also der Private Cloud Edition, zu betreiben. Also ganz viele Optionen. Wie sieht denn generell auf diesem Gebiet eure Strategie aus? Was kannst du diesbezüglich einem SAP-Bestandskunden empfehlen, wenn diese heute die klassische PY unter SAP ERP HCM einsetzte?
Also meine persönliche Empfehlung wäre, immer mal zu schauen, wie sieht es mit den Stammdaten aus? Kann ich meine Stammdaten Richtung Employee Central bewegen? Wenn man da keine Bedenken hat, wäre der zweite Schritt einfach mal zu gucken, passt die Employee Central Payroll auch? Das ist ja eine vollständige Lohn- und Gehaltsabrechnung, die wir da anbieten, die die eine oder andere Einschränkung hat. Also wir verlangen da, dass das System, das wir dann ja auch für den Kunden betreiben, keine kundeneigene Modifikation außerhalb von Bodies hat. Und wir haben so ein paar Einschränkungen. Es sollte halt ein System sein, das sich auf die Lohn- und Gehaltsabrechnung fokussiert, also wirklich auf Betrieb vom RP-Calc. Und da sollten bitte nicht Dinge drauf geschehen, die nicht unmittelbar was mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung zu tun haben. Also wenn ich jetzt, machen wir einfach ein vielleicht weit hergeholtes Beispiel. Wenn ich jetzt sehr viele Provisionen zahle, die Provisionen dann aber zunächst mal irgendwo auf Halde kippe, verzinse und unter Umständen, wenn ein Kunde vom Vertrag zurück, die wieder rückabwickeln muss und sowas, das sind so Dinge, die gehen ja ein bisschen über Lohn- und Gehaltsabrechnung hinaus. Und solche Sachen haben wir eben in Teilen bei der Easy Payroll Stand heute zumindest ausgeschlossen, weil wir eben sagen, wir möchten das nicht in der Wartung auch anbieten. Wir möchten günstig kalkulieren, haben deswegen gesagt, wir kalkulieren das mit reinen Wartungsaufwänden auf unserer Seite, die wirklich Lohn- und Gehaltsabrechnung betreffen. Wenn man davon mal absieht, ist natürlich die Easy Payroll, dadurch, dass die eben auch günstig kalkuliert ist, oftmals für unsere Kunden eine Alternative. Die verlangt auch ein bisschen Standardisierung. Ja, das ist so, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das unter Umständen ja auch sinnvoll ist, sich da ein bisschen mehr dem Standard anzunähern. Und dann ist die Employee Central Payroll, glaube ich, schon was man heute machen kann. Ansonsten die Abrechnungsvariante auf S4HANA ist ja quasi der existierende RP-Calc. Da hat man dann keine großen Veränderungen, außer dass man vielleicht ein Payroll Control Center dann mal einsetzen kann und so Sachen machen kann. Spannend wird es dann natürlich, Michael, wenn du, was du ja auch gefragt hast, mal so ein bisschen nach vorne schaut, ne, zu dieser SuccessFactors Next Generation Payroll. Die gibt es ja Stand heute für ein erstes Land, für UK. Da gibt es jetzt schon die ersten Kunden, die nutzen. Es gibt sie noch nicht für Deutschland. Das Schwierige ist für uns jetzt auch genau zu sagen, wann wir die denn in Deutschland anbieten würden. Da hält die SAP sich zurück. Wir haben da auch einen sehr großen Respekt vor, weil wir halt auch wissen, wie schwierig es ist, eine wirklich funktionierende Lohngehaltsabrechnung für einen Markt von knapp 2000 Kunden da anzubieten. Wir sind da ein bisschen defensiv. Und wir können unseren Kundenstand heute nicht wirklich zusichern, kein Datum nennen, dass diese neue Lohn- und Gehaltsabrechnung vor dem 31.12.2027, wer der Wunsch vieler Kunden ist, das vorher schon da ist, wirklich zur Verfügung stehen wird. Das können wir einfach nicht. Und selbst wenn, muss man auch wissen, das ist ja eine neue Lohn- und Gehaltsabrechnung, das bedingt eine neue Einführung. Es ist wirklich ein neues System. Ich kann natürlich meinen Lohnartenkatalog, meine grundsätzlichen Abrechnungsdaten natürlich für eine Rückrechnung und sowas übernehmen. Ich habe aber Schwierigkeiten, da einfach zu sagen, es gibt einen Knopf, da drücke ich drauf und dann bin ich von der alten in der neuen Lohn- und Gehaltsabrechnung. Das wird es nicht sein. Man wird einiges tun müssen. Und da ist einfach auch der Markt ja noch nicht so weit, ne? Da müssen wir ja auf euch, auf unsere Beratungspartner da stark vertrauen, dass die sich da auch ausbilden und was machen. Und da ist der Markt noch nicht so weit. Das heißt, die Successful Gas Payroll ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik für Deutschland. Und da muss man noch einen Aspekt nennen. Die SAP hat ja, ich müsste jetzt lügen, ich weiß gar nicht auswendig, irgendwas 57, 58, 59 Landesversionen mittlerweile in der Payroll, die wir anbieten. Und jetzt kann sich jeder natürlich vorstellen, wie lange es dauert, bis die SAP die alle irgendwann mal in der SuccessFactors Payroll nachgebildet hat. Es ist einfach ein Rieseninvest auch für uns, da bin ich auch um Verständnis und das dauert halt einfach etwas. Und für diese Zeit, bis dann auch das letzte Land sozusagen irgendwann mal auf das SuccessFactors Payroll drauf ist, brauchen wir natürlich auch noch die Employee Central Payroll, wenn ein Kunde jetzt Full Cloud gehen will. Und aus dem Grund werden wir die Employee Central Payroll auch nach wie vor mit Innovationen versorgen. Ich habe da mal ein Beispiel genannt. Das Thema Payslip, der sich da erklärt. Wir werden am Payroll Control Center weiterarbeiten und wir werden also schon versuchen, die Employee Central Payroll in Kombination mit EC da attraktiv zu haben, dass Kunden auch wirklich sagen können, ich finde da Mehrwerte für mich drin. Ne? Das ist so ein bisschen die Spielwiese. Ich hoffe mal, dass wir mit der SuccessFactors Payroll auch so ein paar Versprechen erfüllen können. Wir haben ja schon mal ein bisschen auch im Vorfeld geplaudert, Michael. So ein Thema ist ja immer,
Genau.
wenn ich jetzt so eine super Fachausbildung habe, ne, ich habe da alle Alga, Arge und Gott weiß wie Seminare im Bereich Payroll gemacht, halt mich dafür gut ausgebildet und dann treffe ich auch so ein SAP-System. Da muss ich ja bestimmte Dinge auch einfach nochmal neu lernen, weil ich muss mir irgendwie beibringen, wie ich mein Fachwissen in Schemen, Regeln, Merkmale, all die ganzen Dinge da übertrage. Also sprich, es gibt immer noch ein Delta zwischen dem fachlichen Thema Personalabrechnung und dem, wie es die SAP macht. Und das irgendwie zu schrumpfen, dafür zu sorgen, dass man deutlich besser ein System einfach nur mit Fachwissen bedienen kann, das man hat und weniger technisches Wissen braucht, das ist so auch so ein bisschen ein Anspruch, der hinter der neuen Lohn- und Gehaltsabrechnung steht. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir das dann unseren deutschen Kunden dann bald auch mal zeigen können. Und ich glaube auch, dass wir da gutes Feedback bekommen werden, allein schon für die Idee. Es ist aber leider noch nicht so weit.
Da habe ich zwei Rückfragen, Stefan.
Ja.
Erste Frage, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt: Ist es denn Tatsache so, dass die ECP nur in Verbindung mit einem SuccessFactors angeboten wird von eurer Seite, also nicht mit einem klassischen ERP-HCM beziehungsweise mit einem H4S4-System sprechen kann?
Ja, das ist so, Michael. Wir haben das so gemacht, dass wir eine Point-to-Point-Integration aufgemacht haben zwischen Employee Central als Stammdatensystem und der EC Payroll. Und dann ist es wirklich so, dass Employee Central Payroll auch nur mit Employee Central als Stammdatensystem funktioniert. Das ist so.
Okay, alles klar. Verstanden. Und zweite Frage, die mir gerade in den Sinn gekommen ist. Du hast erwähnt, für die ECP wird es Innovationen geben. Trifft das auch auf die H4S4 PCE-Edition zu? Also die Entgeltabrechnung, die ich zum Beispiel durch RISE bei euch betreibe?
Also grundsätzlich werden wir da auch Dinge machen. Also sprich, die meisten Sachen machen wir natürlich in beiden Welten. Wenn wir es aber, ich habe ja das Beispiel mit dem Payslip da genannt. Ne?
Genau.
Dahinter steht ja so ein bisschen künstliche Intelligenz. Also es würde ja darauf beruhen, dass ich gesetzliche Dinge, Beschreibungen zu Lohnarten, Hintergründe etc., wie man das auch so aus dem ChatGPT kennt, irgendwohin hochlade und das System dann lernt, daraus sinnvolle Antworten zu geben. Da bewegen wir uns ja am Thema künstliche Intelligenz. Und da ist es so, dass unser Vorstand, der SAP-Vorstand, ja entschieden hat, dass es genau diese Form von Innovation, also alles rund um das Thema künstliche Intelligenz und so weiter, nur in der Public Cloud gibt. Ne? Also jetzt
Ah.
nicht in der, das ist sozusagen ein bisschen die Krux an der Stelle, ist also jetzt nichts,
Okay.
was wir beide uns ausgedacht haben, sondern es ist eine generelle strategische Entscheidung von der SAP, wie der Christian Klein da verkündet hat. Hat auch gute Gründe, weil ja einfach auch dann die Employee Central Payroll und Employee Central spielen da ja sehr eng zusammen. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, immer die Kombination aus verschiedenen Datenquellen immer wieder neu indizieren müsste, also wenn ich das jetzt, sagen wir mal, zweimal machen müsste, einmal eine Innovation für die klassische Welt, einmal eine für Successful, das hätten die halt als SAP relativ hohe Aufwände. Und deswegen hat man generisch entschieden, dass es das halt nur für die Datenquellen gibt oder für die Daten gibt, die in der Public Cloud liegen.
Verstanden.
Das ist aktuell so. Führt dann halt dazu, dass es dann natürlich immer auch ein kleines Delta geben wird, ne, zwischen dem, was die Easy Payroll kann oder dann mehr kann, als die alte Payroll. Aber auch in der alten Payroll machen wir natürlich, muss man auch mal klar sagen, wir treiben ja auch einen enormen Aufwand, da die gesetzlichen Änderungen zur Verfügung zu stellen. Auch da machen wir Verbesserungen. Wir kooperieren ja auch nach wie vor mit DSAG, mit unseren Anwenderkreisen, mit einer HR Global User Group. Und wir machen da schon Dinge. Aber es hat eben jetzt nicht diesen ganz großen revolutionären Charakter, wie es das dann in der Easy Payroll und später dann vor allem halt in der Successful Class Payroll halt haben wird.
Nächstes Thema, die Zeitwirtschaft, auf die ich gern nochmal etwas detaillierter eingehen wollen würde, also das gute alte PT-Modul. Ihr sprecht auf diesem Gebiet inzwischen von einer Parität der Lösungen, was On-Premise und Cloud anbelangt. Also eine andere Ausgangssituation wie im Bereich der Entgeltabrechnung. Kannst du uns hierzu noch ein bisschen was sagen, bitte?
Ja, mit der Zeitwirtschaft haben wir in der Tat davon gesprochen, dass wir Functional Parity da fast schon hergestellt haben oder sogar schon hergestellt haben. Das bedeutet, dass wir wirklich eine Positiv-Zeitwirtschaft anbieten, bei der Mitarbeiter gegen einen Arbeitszeitplan arbeiten, einstechen können, Arbeitszeiten mobil erfassen können, Arbeitszeiten auf dem Desktop erfassen können. Das funktioniert. Wir haben aber natürlich auch großen Respekt, gerade in der Zeitwirtschaft, vor den vielen, vielen individuellen Dingen, Betriebsvereinbarungen, die Kunden da umgesetzt haben und die wir auch nicht alle zu 100% können können. Also wir sagen, gegenüber das, was der Standard in der Zeitwirtschaft, der altklassischen Zeitwirtschaft kann, sind wir mit dem Successful Gas Timebreaking schon so ungefähr plus minus auf Augenhöhe. Das passt. Wir können aber jetzt natürlich nicht aus der Distanz halt sagen, wir können jetzt wirklich jeden Kunden abdecken, müssen wir mal drauf gucken. Aber wir sind da relativ weit. Und Michael, das Ding hat ja, die neue Zeitwirtschaft hat ja einen Vorteil. Die läuft hier ja in so einem Always-On-Mode. Die ist ja in Echtzeit. Das heißt, wenn ich eingestochen habe und nachher aussteche und habe 2 Stunden mehr Arbeit gemacht, da muss nicht vorher ein RP-Time laufen, der die Paarbildung macht, sondern dann ist das sozusagen, die 2 Stunden Mehrarbeit stehen zur Verfügung. Und da haben wir jetzt tatsächlich auch schon erste Kunden gehabt, die das genutzt haben. Und die dann zum Beispiel gesagt haben, ja, gemeinsam mit unserem Subsystemanbieter für die Stechuhren machen wir sowas wie, Mitarbeiter bekommt beim Ausstechen die 2 Stunden angezeigt, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin natürlich, und kann überlegen, wo soll das jetzt hin, die 2 Stunden? Sollen die aufs Urlaubskonto? Sollen die zur Auszahlung bereitgestellt werden? Oder wenn es das gibt, kann ich die vielleicht auf ein Langzeitkonto buchen und dann später beispielsweise irgendwann mal verrechnen. Also die hat auch einfach so ein paar grundlegende Vorteile. Und wir haben da natürlich auch so ein paar Sachen gemacht, die ganz spannend sind. Wir können zum Beispiel, wenn jemand mobil sich irgendwo einsticht, wir können per Geocaching den Ort bestimmen, an dem der das tut. Wir können dafür sorgen, dass die wirklich auf allen Endgeräten sofort und sicher mobil läuft. Wir haben da auch ein kleines Arbeitszeitblatt mit dabei und so Sachen. Also wirklich, es ist eine sehr, sehr schöne Lösung, auch von den Oberflächen her natürlich ein bisschen ein Sprung in eine andere Welt, die auch wirklich was kann. Wir haben aber natürlich, das habt ihr schon mal gesagt, immer das Thema, dass wir natürlich gerade in der Zeitwirtschaft Kunden haben, die wirklich auch unglaublich viel eigen entwickelt haben. Und da muss man sich angucken, ob wir das wirklich Stand heute schon alles reinkriegen. Ich will es aber gar nicht kleinreden, im Gegenteil. Bei den meisten Kunden klappt es ja auch. Wir haben, nur um das mal zu sagen, auch mittlerweile eine stattliche Anzahl an Kunden, 750 weltweit und immerhin 130 plus Kunden in Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist ja auch schon was. Und da hören wir eigentlich nur Gutes.
Kann ich von unserer Seite nur bestätigen. Also wir haben auch jetzt die ersten Projekte auf diesem Gebiet abgeschlossen und das Feedback war immer sehr positiv.
Das soll ja auch so sein. Und wie gesagt, wir haben da ja auch gerade in der Zeitwirtschaft auch von der Manpower her viel investiert. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt, so 750 Kunden weltweit, 130 im Dach. Damit ist ja auch unsere Zeitwirtschaft eines der schnell wachsenden Produkte, was so die Marktannahme angeht. Das hat ja auch einen Grund. Ne? Eben dadurch, dass das in Echtzeit läuft und so weiter und so fort. Und wir haben da ja auch, geben Kunden ja auch die Möglichkeit, Feedback zu geben. Ne? Das gilt übrigens auch für die deutschen Kunden. Also gerade wenn ja jemand eine komplexe Zeitvereinbarung hat, sind wir auch immer daran interessiert, das mal zu sehen. Ne? Also man lernt ja nie aus. Und die Kollegen in der Entwicklung haben eben auch Ressourcen und machen dann in aller Regel auch was damit. Und von daher bin ich da auch guter Dinge, dass wenn wir die Gelegenheit haben, mit euch gemeinsam das mal am Kunden zu zeigen, dass der auch sagt, wow, nicht schlecht, wir prüfen jetzt mal, ob es für uns passt, und dann ist das sicherlich immer auch eine Option.
Vielen Dank für die ganzen spannenden Insights. Wir sind dann auch schon wieder am Ende der Zeit. Ja, nochmals vielen Dank für das Gespräch. Nach all den Jahren, wie gesagt, hat es mich sehr gefreut. Ich würde sagen, du hast das letzte Wort.
Ja, Michael, vielen Dank an dich. Und in der Tat, ist auch für mich immer wieder nett, mit dir auch so ein bisschen über die Vergangenheit, was wir schon alles gemacht haben, zu plaudern. Und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben und dass wir uns dann auch demnächst mal wieder live sehen. Und ja, wünsche allen unseren Zuhörern viel Spaß mit den Informationen, und wenn Fragen oder irgendwas sind, immer gern. Austausch ist immer nützlich und wir sind immer zu allem bereit.
Hat Ihnen HRIT Talk gefallen? Dann bewerten Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und teilen Sie diese Folge mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast@projekt0708.com.